Yes, wir beginnen heute Morgen eine neue Predigtreihe mit dem Titel How to Neighbor. Und wir wollen uns gedanklich damit beschäftigen, wie wir unsere Nächsten lieben können oder wie wir Nächster sein können. Mit anderen Worten, wie wir Beziehungen bauen können. Zu welchen Menschen? Zu allen Menschen. So verstehe ich zumindest den Nächsten. Und wir werden uns in dieser Predigtreihe mit ein paar der wichtigsten und größten Themen der heutigen Zeit beschäftigen und darüber sprechen, wie wir denen, die vielleicht Hilfe brauchen oder die einfach anders sind als wir, solche Menschen soll es ja auch geben, wie wir denen nah sein können. Und heute möchte ich mit einem großen und wichtigen Thema beginnen, von dem ich glaube, dass wir als Kirche aufgerufen sind, Teil der Lösung zu sein. Und das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist der Rassismus. Was, Rassismus? Ja, Rassismus. Und wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir nicht über die aktuelle Flüchtlingspolitik, wo ich persönlich auch ein paar Fragezeichen habe, oder über die Flüchtlingspolitik der letzten Jahre. Ich erwähne es deswegen, weil es aus meiner Sicht, zumindest von meiner Intention, heute Morgen 0,0 politisch wird. Was Leute dann mit ihrer Predigt machen, die sie weiter predigten, das liegt dann an ihnen. Und wenn wir über Rassismus sprechen, möchte ich auch zunächst mal zugeben, dass ich echt eine begrenzte Perspektive habe. Ich bin kein Rassismus-Experte und so werde ich versuchen, mein Bestes zu tun, über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen, von dem ich glaube, dass wir als Nachfolger Jesu aufgerufen sind, allen Menschen, egal wer sie sind, wie sie sind oder wo sie herkommen, Respekt, Wertschätzung und Liebe entgegenzubringen. Wenn mich jemand fragen würde, Kevin, bist du Rassist? Wenn ich dich fragen würde, bist du ein Rassist? Was würdest du antworten? Ich würde sagen, nee, eigentlich nicht. Zumindest nicht bewusst. Wenn mich jemand fragen würde, Kevin, hast du schon mal andere Menschen ausgegrenzt? Einfach deswegen, weil sie anders sind? Durch das, was du über sie gedacht hast, was du über sie gesagt hast oder wie du dich ihnen gegenüber verhalten hast, dann würde die Antwort auf die Frage anders ausfallen. Dann würde sie mit Ja ausfallen. Ich bin jemand, der andere Menschen ausgrenzt und ihnen in Vorurteilen oder mit Vorurteilen begegnet. Und nichts anderes ist Rassismus. Eine kurze Definition von Wikipedia, die uns hier helfen kann. Rassismus oder Rassenideologie ist eine Weltanschauung, nach der Menschen aufgrund äußerlicher oder negativer Fremdzuschreibungen, die übertrieben oder stereotypisiert werden, als Rasse, Volk oder Ethnie kategorisiert und ausgegrenzt werden. Also hier geht es sehr, sehr stark um das Thema Vorurteile und Ausgrenzung. Und das hat unweigerlich mit dem Thema Rassismus zu tun. Ich glaube, niemand von uns, der heute Morgen hier ist, könnte wirklich ernsthaft behaupten, dass er selber noch niemals Opfer von Vorurteilen oder von Ausgrenzung wurde, oder? Schon mal erlebt? Wir alle, glaube ich. Aber niemand ist auch hier, der sagen würde oder mit Fug und Recht behaupten könnte, er hätte doch nie andere Menschen ausgegrenzt. Er wäre anderen Menschen noch nie mit Vorurteilen begegnet, oder? Und so sind wir eigentlich immer Täter und Opfer im selben Maße. Wir sind nur gerne die Opfer und sagen, ach, ich Armer, ich wurde immer ausgegrenzt. Nein, wir tun das im selben Maße. Wir grenzen anderen Leute aus. Und heute Morgen möchte ich mit einem Bibeltext beginnen, genauer gesagt einer Begegnung, die Jesus mit einem Mann hatte. Jesus erzählt eine ganz bekannte Geschichte, in der es auf der einen Seite um Nächstenliebe geht, auf der anderen Seite aber auch um Rassismus. Wenn wir gerade von Nächstenliebe reden, könnten wir noch die Fenster öffnen für ein paar Minuten oder zwei, drei Minuten. Hat man schon geöffnet? Okay, kriegt man gar nicht mit. Okay, Entschuldigung, war es okay. Ihr lebt das schon, das Prinzip der Nächstenliebe. Genau, und gedanklich gehen wir dazu in den zweiten Teil der Bibel, in das Lukas-Evangelium, in das 10. Kapitel. Dort hat Jesus eine interessante Begegnung mit einem Rechtsgelehrten. Dieser Mann kommt auf Jesus zu und stellt ihm eine Frage. Der Rechtsgelehrte fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus tut das, was Jesus oft tut. Er geht jetzt auf ihn und auf sein Vorverständnis ein, indem er ihm eine Gegenfrage stellt. Jesus fragt, was steht denn im Gesetz geschrieben? Der Mann antwortet, es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele und ganzer Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt, das ist genau richtig. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, jetzt geh hin und tu das, verhalte dich so. Der Typ lässt jetzt aber nicht locker und stellt eine sehr gezielte, eine sehr spezifische, eine sehr klärende Frage. Also er weiß, dass er seinen Nächsten lieben soll. Und er fragt Jesus, aber wer ist denn mein Nächster? Ich soll die Menschen lieben, aber bitte sag mir mal, wen ich genau lieben soll. Die Juden gingen nämlich davon aus, dass der Nächste tatsächlich derjenige ist, der der Familienangehörige ist, der mit mir im Haus lebt, also der sprichwörtlich mein Nächster ist, der mir nahe ist. Also wenn ich meinen Nächsten lieben soll, will er wissen, muss ich wissen, wer mein Nächster ist. Mit anderen Worten, Mensch, Jesus, muss ich auch die Leute lieben, die die falsche Musik hören? Denn ich höre die richtige Musik, ist klar, oder? Ich meine, muss ich auch die Leute lieben, die vielleicht nicht so gebildet sind wie ich? Denn du weißt, ich bin ziemlich wichtig, sehr gebildet, ich habe studiert und bin furchtbar schlau. Muss ich auch die Ungebildeten lieben, ehrlich? Muss ich Menschen mit seltsamen Haaren, Tattoos, Ohren, Nasenpiercings und vielleicht sogar mit Brustpiercings, muss ich die auch lieben? Muss ich die Menschen lieben, die einer anderen Denomination angehören? Ich meine, Jesus, wirklich, muss ich die Leute aus der evangelischen Kirche oder aus der katholischen Kirche lieben? Ist es das, was du von mir verlangst? Merkt ihr was, wenn ich die Beispiele aufführe? Ausgrenzung, das geschieht von ganz alleine, oder? Da muss man sich nicht großartig Mühe geben, scheint so irgendwie in den Menschen drin zu stecken. Und nochmal, wenn wir über Rassismus sprechen, dann auch immer über das Thema, das hinter dem Rassismus steckt, Ausgrenzung und Vorurteile. Und die Ausgrenzung erleben wir schon sehr, sehr früh in unserem Leben. Eigentlich beginnt es so gefühlt im Kindergarten, oder? Du bist doof, mit uns darfst du nicht spielen. Und es geht dann weiter, das Spiel in der Schule, dann bist du ein guter Schüler und bist angenehm den Lehrern gegenüber, bist ein braver Schüler und du gehörst dazu. Wenn du aber zum Beispiel ADHS hast oder auffällig bist, bekommst du sehr, sehr früh im Leben zu spüren, dass du ausgegrenzt wirst und nicht Teil dieser Gemeinschaft, in der dieser Verhaltenskodex herrscht, dass du einfach nicht dazugehörst. Das geht dann weiter. Im Elternhaus erleben wir Ausgrenzung, im Studium, auf der Arbeit und dann bis ins Altersheim. Das kann ich euch erzählen, das hört nicht irgendwann auf. Auch im Altersheim grenzen sich die Leute gegenseitig aus. Das steckt so in uns Menschen drin. Und wie schön wäre es doch, wenn ich sagen würde, naja, in der Gemeinde, da erleben wir das nicht, oder? In der Gemeinde ist der Ort, wo wir wirklich safe sind vor jeglicher Art von Ausgrenzung und Vorurteile. Und der Schriftgelehrte will von Jesus wissen, müssen wir diese Menschen lieben? Müssen wir die Menschen lieben, die einen anderen Akzent haben als wir? Müssen wir die Menschen lieben, die eine andere Sprache sprechen, die eine andere Hautfarbe haben? Müssen wir die Menschen lieben, die einfach anders sind als wir? Ich weiß, dass ich meinen Nächsten lieben soll, aber ich muss wissen, wen das mit einschließt. Wer ist jetzt mein Nächster? Und interessant ist, dass Jesus die Frage nach dem Nächsten gar nicht direkt beantwortet, aber er zeigt uns, wie wir unsere Nächsten lieben sollen. Jesus geht nämlich davon aus, dass im Prinzip jeder mein Nächster ist und er zeigt uns konkret, wie man sich als Nächster verhält und erzählt uns dazu das berühmte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er sagt, es war einmal ein jüdischer Mann, der ging nach Jericho und eine Räuberbande kam und schlug den Mann zusammen. Sie prügeln ihm die Seele aus dem Leib, lassen ihn verblutend in einem Graben liegen. Vielleicht wird dieses jüdische Opfer sterben, wenn es keine medizinische Versorgung erfährt. Und dann kamen tatsächlich zwei Männer vorbei, die beiden zufällig auch Juden waren, ein Priester und ein Levit. Beide sehen ihren jüdischen Brüder dort im Graben liegen, blutend liegen. Was macht der Priester und Levit? Was machen die? Beide gehen vorbei. Wir können jetzt vielleicht verstehen, warum. Wir kennen das alle, ich erwähne es trotzdem nochmal. Denn die Juden dachten, wenn sie mit toten Menschen oder mit Blut in Berührung kommen, würden sie sich verunreinigen. Und der Priester und der Levit, die taten ja gerade oder verbrachten ihren Tempeldienst und mussten in der Zeit heilig und ausgesondert leben. Also hätten sie ja rein theoretisch die Ausrede. Diese Ausrede lässt Jesus aber von Anfang an nicht gelten. Warum? Denn er erzählt das Gleichnis so, dass er die beiden von Jerusalem wohin gehen lässt? Nach Jericho. Das bedeutet, die beiden hatten Dienstschluss, Feierabend. Damals war es so, dass die Tempel oder die Priester zum Beispiel eigentlich im säkularen Bereich einen ganz normalen Alltagsberuf nachgingen und ein paar Mal im Jahr einen Tempeldienst hatten in Jerusalem. Und dort in dieser Zeit während des Tempeldienstes lebten sie im Tempelbezirk und hatten dort eine Dienstwohnung. In dieser Zeit, ich habe es gerade eben erwähnt, mussten sie heilig und abgesondert leben, durften sich also nicht verunreinigen. Die beiden aber hatten Feierabend. Kein Jude, kein Priester, kein Levit hat jemals ernsthaft gedacht, dass er sich im Alltag nicht verunreinigt. Das war unmöglich. Mit einer 12- bis 14-köpfigen Familie im Haushalt zu leben, wenn du totes Tier mit dem zu tun hast, verunreinigst du dich. Wenn die Frau ihre Menstruation hat, das geht gar nicht, dass man heilig und abgesondert lebt. Was er mit sagen möchte, die beiden, die hätten helfen können. Diese Ausrede, oh, ich bin zu heilig, ich darf nichts berühren, die lässt Jesus nicht gelten. Und ich erwähne das deswegen, wisst ihr, wenn wir keinen Bock auf Menschen haben, fallen uns auch immer so viele Gründe ein, so viele Ausrede ein, warum ich nicht zu dem Nachbar gehe und ihn mal einlade zum Kaffee. Warum ich meinen Arbeitskollegen, den ich echt blöd finde, vielleicht sogar seit Jahren, nicht doch mal das Evangelium erzähle. Wir haben so viele Ausreden, aber Jesus lässt diese Ausrede nicht gelten. Und dann sagt Jesus drei Worte. Und als er die drei Worte sagte, war das für die Zuhörer ein echter Schock gewesen. Welche drei Worte hat er gesagt? Er sagte, aber ein Samariter. Einer, dem das völlig egal war, was andere Leute sagen und denken. Einer, dem das völlig egal war, was es hier sozusagen einfach der Verhaltenskodex ist. Sondern ein Samariter sah einen Mann im Graben, einen Juden, blutend daliegen. Und was war bei dem Samariter so markant? Er hat sein Herz berühren lassen von dieser Not. Er ging zu dem Opfer hin, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darüber. Dann setzte er den Mann auf einen Esel und brachte ihn in eine Herberge, wo man sich um diesen Mann kümmerte. Warum war das so schockierend? Jesus sagte, aber ein Samariter ging, um dem jüdischen Opfer zu helfen. Die Juden hassten die Samariter und die Samariter hassten die Juden. Und zu dem Zeitpunkt damals, als Jesus das Gleichnis erzählt, feierten diese beiden Völker, könnte man sagen, so ein Hassfest, das mittlerweile schon 700 Jahre andauerte. Warum? 700 Jahre zuvor, als die Juden ins Exil in die babylonische Gefangenschaft gingen, wurden einige von ihnen zurückgelassen. Und die vermischten sich dann sozusagen mit fremden Rassen in Babylonia, bekamen Kinder und sie beteten fremde Götter an. Das jüdische Volk hasste die Samariter. Und die Samariter taten das, was wir Menschen von Haus aus tun. Wir hassen zurück. Denn wenn du, Robin, mich hasst, hasse ich dich auch. Wenn du mich doof findest, finde ich dich auch doof. Ist klar, oder? Wenn du sagst, ich habe komisches Zeug an, hast du auch komisches Zeug an. Wir unterscheiden uns da gar nicht so sehr von irgendwelchen Leuten. Aber dieser Samariter, der tat etwas ganz anderes. Er bleibt übrigens namenlos in der Geschichte. Er tat etwas. Was hat er getan? Anstatt in diese Richtung zu gehen wie der Priester und der Levit, anstatt wegzuschauen, ging er auf die andere Straßenseite hin zu diesem Mann und half ihm. Er hatte Mitleid mit einem anderen Menschen und obwohl dieser Mensch einer anderen Rasse angehörte, zeigte er ihm seine Liebe. Martin Luther King sagte in seiner wohl berühmtesten Rede, die erste Frage, die der Priester und der Levit stellten, war, wenn ich anhalte, um diesem Mensch zu helfen, was wird dann mit mir geschehen? Und dann sagte er, der barmherzige Samariter kehrte die Frage um und sagte, wenn ich nicht anhalte, um diesem Mann zu helfen, was wird dann mit ihm geschehen? Und hier an dieser Stelle sind wir genau im Herzen des Evangeliums. Es geht nicht um mich. Es geht um den anderen. Es geht nicht um mich. Christus hat uns selbst von uns erlöst, damit wir unseren Blick selbst von uns weg auf den anderen richten dürfen. Auch wenn Menschen anders sind als wir. Manche würden sagen, besonders, wenn sie anders sind als wir. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Fragt der Schriftgelehrte. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Schauspieler und Komiker Dennis Leary sagte etwas über Rassismus, was ich persönlich für mega wichtig halte. Er sagte, Rassismus wird nicht geboren, er wird gelehrt. Er wird nicht geboren, er wird nicht vererbt, es gibt kein rassistisches Gen. Er wird nicht geboren, er wird beigebracht. Und er sagt, ich habe einen 2-jährigen Sohn. Und wissen Sie, was mein 2-jähriger Sohn hasst? Es sind Mittagsschlaf. Als mein Kind mal die Mittagsschlafzeit überwunden hat, kannst du machen, was du willst, die Kinder schlafen nicht mehr. Sie hassen das. Ein 2-jähriger hasst von mir aus Gemüse, Brokkoli, Spinat oder sonst irgendetwas. Aber was ein 2-jähriger nicht tut. Er hasst nicht andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe. Das bekommt er beigebracht. Das hat ihm irgendjemand gesagt. Ich habe mich gefragt, warum werden Menschen mit der Zeit rassistisch? Ich sehe vier Gründe. Zum einen, der erste Grund, weil wir vielleicht selber von oder Opfer von Hass und Ausgrenzung geworden sind. Wir selber haben erlebt, wie Menschen uns gegenüber Vorurteile haben, wie Menschen uns ausgrenzen. Und das tut tief weh und das kann tiefe Wunden in uns verursachen und tiefe Wunden schneiden. Aber jemand hat mal so schön gesagt, wenn du deine Wunden, die dir zugefügt wurden, nicht heilst, wirst du immer auf Menschen bluten, die dir die Wunden gar nicht zugefügt haben. Du blutest andere Leute voll, die gar nichts dafür können mit deinen Wunden. Und so bleiben wir, das finde ich so schön, verwundete Verwunder. Du kannst immer nur das weitergeben, was dir selber widerfahren ist. Und wenn du Hass und Ausgrenzung erlebt hast, wirst du auch das immer nur weitergeben. Wenn du erlebt hast, dass Menschen immer nur schlecht über dich reden, wirst du schlecht über andere reden. Ich glaube, es macht schon Sinn, wenn der Apostel Johannes sagt, Geliebte, wenn wir so sehr geliebt worden sind, dann müssen auch wir einander lieben. Und da geht es nicht darum, dass er sagt, reiß dich zusammen, quetsche noch ein bisschen Liebe für den anderen raus, sondern du hast es selbst erfahren und nur das, was du erfahren hast, kannst du weitergeben. Weißt du, das, was du tust, beziehungsweise wie du die Dinge tust, das offenbart, wer du bist. Das zeigt einfach deine Identität. Das Zweite ist, dass Rassismus gelehrt wird. Wir bekommen schon sehr, sehr früh in unserer Familie beigebracht, pass auf diese oder jene. Pass auf, gib dich nicht mit denen ab. Der ist gut, der ist schlecht. Wir bekommen beigebracht, wen wir gut finden sollen, auf wen wir aufpassen sollen oder auf wen wir nicht so gut oder wen wir nicht so gut finden sollen. Und so geben Eltern ihren Kindern den Hass weiter und so kann Hass über Generationen weitergegeben werden. Und an der Stelle kann man vielleicht mal selber überlegen, mit welchen Vorurteilen bin ich eigentlich aufgewachsen? Welche Vorurteile trage ich in meinem Herzen gegenüber anderen Menschen? Die dritte Sache ist einfach Ignoranz, ein Mangel an Perspektive. Wir kennen Leute überhaupt gar nicht, haben vielleicht noch nie mit irgendwelchen Leuten gesprochen, aber hey, klar, sie sind anders, also muss ich sie auch irgendwie ausgrenzen, oder? Und das vierte, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, warum wir andere Menschen ausgrenzen oder warum wir rassistisch sind, ist die Identitätsstiftung. Ich grenze andere Leute aus und gebe mir selbst dadurch Identität. Also wenn der Manu, der Robin und ich zusammenkommen und sagen, die Jenny ist echt doof, ja? Versteht ihr? Dann sagen wir gleichzeitig, dass wir es nicht sind. Weil die Jenny ist ja doof. Wir sind nicht doof. Also geben wir uns sozusagen, du bist natürlich nicht doof und ich schätze dich sehr, Jenny. War nur das Beispiel. Du musst es herhalten, weil du mich gerade so angeschaut hast und so. Genau. Wir geben uns Identität, indem wir andere sagen, die sind doof. Also sagen wir automatisch, dass wir es nicht sind. Versteht ihr das Prinzip dahinter? Und egal, was der Grund sein mag, warum wir rassistisch sind. Ich glaube, wir müssen erkennen, dass Rassismus keine Frage der Hautfarbe ist. Rassismus ist keine Frage der Andersartigkeit meines Gegenübers, sondern Rassismus ist eine Frage der Sünde und nichts anderes. Jakobus 2, Vers 9. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, dann begeht ihr was? Dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Jakobus sagt, du bist schuldig, das Gesetz zu brechen. Ich meine zu sagen, hey, ich mag dich, weil du so aussiehst wie ich. Meine Kinder können zusammen spielen, weil sie ziemlich ähnlich sind. Wir sind am selben Ort aufgewachsen und sozialisiert worden. Wir befinden uns in derselben wirtschaftlichen und sozialen Sphäre. Ich mag dich. Kostet es was? Nee, das ist relativ einfach, oder? Diese Menschen zu lieben. Aber die zu lieben, die auf der anderen Seite der Straße aufgewachsen sind, die nicht die gleiche Musik hören, die nicht die gleiche Hautfarbe haben, die einfach anders sind als wir, das ist schon wesentlich schwerer. Aber genau dazu, wenn ich die Bibel richtig verstehe, sind wir aufgerufen. Wenn wir andere Menschen ausgrenzen, dann ist es keine Frage der Hautfarbe, sondern eine Frage der Sünde. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das benennen, was es ist und dass es nicht richtig ist vor Gott. Und es wirft natürlich die große Frage auf, wenn ich also Nächster sein soll, wenn ich also die Menschen lieben soll, wie kann ich Nächster sein? Und dazu möchte ich jetzt zum Schluss, könnte man sagen, drei wichtige Themen ansprechen. Und das Erste, das ist so wichtig, Vorurteile abbauen. Ich habe es gerade eben gesagt, wir laufen mit so vielen Vorurteilen gegenüber gewissen Personen oder Personengruppen herum. Und diese Vorurteile, die muss man erkennen. Und manchmal ist es enorm schwierig, Vorurteile im Spiegel zu erkennen, weil wir uns ja irgendwie auch immer berechtigt fühlen. Vielleicht hat uns ja jemand auch irgendwie ausgegrenzt, also glauben wir, naja, das Vorurteil, das wäre irgendwie berechtigt. Und auch wenn wir unsere Vorurteile oder rassistische Einstellung nicht absichtlich haben oder diese Einstellung einfach zufällig ist, sind sie dennoch real und sündhaft. Ich habe eine Geschichte gelesen vom amerikanischen Pastor, Pastor Danny Duran, und er erzählt, wie er umgezogen ist, wie er einen neuen Gemeindedienst angetreten hat und ist in Nachbarschaft eingezogen, hat ein Haus gekauft mit einem Garten, und an einem Samstag, eine Woche nachdem sie eingezogen sind, hat er einen Rasen gemäht. Und ein Mann, der weiter unten an der Straße wohnt, der gar nicht mitbekommen hat, dass da eine neue Familie eingezogen ist, hat seinen Hund Gasse geführt. Und dieser Pastor Danny war ein People, oder ist ein People of Color, also ein Farbiger. Und der Mann mit dem Hund hält ihn auf und sagt, hey Sie, was verlangen Sie für die Stunde Rasenmähen? Und der Pastor Danny sagt, das ist mein Haus, das ist mein Rasen. Also das gehört mir. Und was wir sehen, ist so ein Rassismus, könnte man sagen, einfach so ein versehentlicher Rassismus vom Feinsten. Jemand, der es eigentlich gar nicht so gemeint hat, aber aufgrund der Hautfarbe eines anderen ein Urteil gefällt hat. Was bedeutet eigentlich Vorurteil? Es bedeutet Vorurteil. Es bedeutet, eine vorgefasste Meinung über jemanden zu haben, die nicht auf Vernunft oder tatsächlichen Erfahrung beruht. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir es zugeben würden, sind wir alle mit einer gewissen Art von Vorurteil aufgewachsen, oder? Und warum ist es so? Weil wir sündige Menschen sind und dazu neigen, falsche Vorurteile oder falsche Urteile über Menschen zu fällen. Ich bin beispielsweise im Haushalt aufgewachsen, oft auch bei meiner Oma, und mit dem Vorurteil, reiche Menschen sind alle gierig. Das hat ein bisschen was mit ihrer Geschichte zu tun, da möchte ich jetzt nicht drauf näher eingehen. Und ich dachte immer, reiche Leute sind irgendwie gierig. Und irgendwann habe ich mal überlegt, okay, Kevin, wie viele reiche Leute kennst du eigentlich? Also wirklich reiche Leute? Und die Antwort war, keinen einzigen. Warum denke ich das über die Leute? Nur weil mir es jemand gesagt hat. Das ist nicht richtig. Also heute kenne ich ein paar reiche Leute und ich würde sagen, dass sie ganz anders sind als gierig. Aber die Vorurteile tragen wir irgendwie über die Leute mit uns rum. Vielleicht bist du mit dem Gedanken aufgewachsen, dicke Leute sind faul. Das habe ich schon so gehört. Also nicht persönlich, aber von anderen. Vielleicht denkst du, die Generation Z ist einfach nur faul. Die jüngere Generation, die wollen einfach nicht arbeiten. Vielleicht bist du mit dem Vorurteil aufgewachsen oder hast das Vorurteil, alle Megakirchenpastoren sind gierige Schleimer. Die wollen alle nur die Kohle von Leuten haben. Und natürlich gibt es auch sehr berühmte negative Beispiele von großen Pastoren, die gefallen sind. Vor eineinhalb Jahren gab es eine große Dokumentation über eine kriose Kirche. Natürlich gibt es auch sowas. Aber daraus zu schließen, dass alle Megakirchenpastoren gierige Schleimer sind, das ist nicht fair und das ist nicht gut, nicht ehrlich. Alte Leute sind nutzlos. Die können nicht mit dem Smartphone umgehen, also können sie mir auch nichts mehr beibringen. Das ist ein Vorurteil. Oder in Amerika sagt man, weiße Jungs können nicht gut Basketball spielen, können nicht gut springen, können nicht gut werfen und so weiter. Wisst ihr, wir sind einfach damit aufgewachsen, bestimmte Dinge über bestimmte Leute zu denken. Und ich glaube, manchmal braucht es einfach ein bisschen Mut dazu, das auch zu erkennen und zuzugeben und zu sagen, ja, hey, vielleicht habe ich auch Vorurteile gegenüber jenem. Oder, ja. Wenn du jemals gesagt hast, ich bin kein Rassist, aber... Dann frage ich dich, was soll nach dem Aber noch Gutes kommen? Was? Nichts mehr. Danach geht es nur noch bergab. Es gibt nichts Gutes, das nach einem Aber kommt. Man ist rassistisch. Und ich glaube, dass man es auch so benennen muss. Und das müssen wir anerkennen. Und manchmal, wie gesagt, ist es schwer, das zuzugeben. Aber ich persönlich gehöre, ich habe es vorher gesagt, zu einer Reihe von Leuten, die rassistische Vorurteile gegenüber andere Leute hat. Könnt ihr euch noch den 11. September 2001 erinnern? Die zwei Flugzeuge in New York fliegen in die beiden Twin Towers, bringen sie zum Einsturz. Der Terroranschlag des 11. September. Die Luftfahrtindustrie hat sich danach völlig verändert. Die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen, das war unfassbar. Und auch mit unseren Bildern, mit unseren Einstellungen hat es was gemacht. Eva und ich haben eine coole Serie angefangen zu schauen, damals, die 2001 startete, 24. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Da geht es mit Kiefer Sutherland. Da war so ein Spezialagent von einer Antiterror-Einheit und hat versucht, Terroranschläge, die auf die USA von orientalisch aussehenden Menschen, darauf verübt wurden, zu vereiteln. Und es gab insgesamt 10 Staffeln und 7 Staffeln ging es darum, dass irgendwelche arabisch-orientalisch aussehende Menschen Terroranschläge auf die USA verübt haben. Und es hat was mit unserem Bild gemacht, mit meinem Bild gemacht. Und ich kann mich erinnern, ich war damals unterwegs, einige Jahre her, nach Erzhausen, bin im Zug gefahren und mir gegenüber saß ein Mann, das war ein Weißer, und links davon an einem anderen Tisch saß ein Mann, orientalisch aussehend, längere dunkle Haare mit Bart, der hat einen Rucksack vor sich auf dem Tisch und der Rucksack war voll. Und wisst ihr was, ich dachte, da ist bestimmt eine Bombe da drin. Völlig bescheuert. Und ich schaue den Mann, der mir gegenüber saß, an, der schaut auch darüber. Wir schauen uns gegenseitig an und wir haben dasselbe gedacht. Und dieser Typ hat es irgendwie mitbekommen. Also wir haben nicht darüber gesprochen, aber er hat diese unfassbare Spannung, auch diese Peinlichkeit aufgelöst, indem er seinen Rucksack öffnete und seinen Laptop rausgeholt hat auf den Tisch. Und es war so peinlich. Eigentlich hätte ich danach hingehen müssen und sagen müssen, Entschuldigung, wirklich, es tut mir so leid. Aber solche Gedanken habe ich, wenn jemand mit einer Bahn kommt und mit dem Rucksack da irgendwie abstellt. Es hat was mit uns gemacht. Und manchmal, wie gesagt, brauchst du einfach Mut und Ehrlichkeit. Einfach zu erkennen, dass wir Vorurteile Menschen gegenüber haben und die dürfen wir abbauen. Und das Zweite ist, dass wir versuchen müssen, andere Menschen zu verstehen. Und das ist manchmal herausfordernd. Eine der bewegendsten Geschichten von Liebe, die den Weg eines Menschen kreuzte, ereignete sich im Jahr 1996, als eine Gruppe von Ku Klux Klan-Mitgliedern eine Kundgebung in Michigan abhielt und die Polizei wusste, dass es zu Spannungen kommen könnte und errichtete deshalb eine Absperrung zwischen den Ku Klux Klan-Mitgliedern und denjenigen, die gegen den Hass protestierten. Es gab einen Mann, der sich auf der Seite der Demonstrationen einschleuste, der trug ein T-Shirt mit der Flagge der Konföderierten und hatte Tätowierungen von weißen Rassisten auf dem Arm und einige Leute erkannten ihn. Jemand wies ihn darauf hin und sagte zu den anderen, tötet den Nazi, da ist ein Nazi, tötet ihn. Und plötzlich rannten alle los und prügelten auf diesen weißen Mann ein. Aber da war ein 18-jähriges Mädchen namens Keisha Thomas, ein afroamerikanisches Mädchen, das rannte und warf ihren Körper über diesen anderen Mann, um ihn vor den Schlägen zu schützen. Und hier seht ihr das Bild von dieser Frau. Und ich habe mich gefragt, was um alles in der Welt würde so ein junges Mädchen dazu veranlassen, sich selbst in Gefahr zu bringen und einen Mann zu schützen, der ihr wahrscheinlich Böses gewollt hätte oder auch gewünscht hätte. Wer tut sowas? Ich kann euch sagen, wer sowas tut. Nachfolger Jesu tun sowas. Es ist normal. Und in Interviews sagte sie später, dass ihr Glaube, sie ist eine überzeugte katholische Christin, eine große Rolle dabei gespielt hat. Und dann sagte sie, ich zitiere wörtlich, ich wusste, wie es ist, verletzt zu werden. Wie viele Male, wo mir das passiert ist, wo ich ausgegrenzt wurde, rassistisch beleidigt wurde, hätte ich mir so sehr gewünscht, jemand wäre für mich da gewesen und wäre für mich eingestanden. Aber niemand war da. Aber wenn ich als Christ erst darauf warte, dass mich jemand liebt, bevor ich anfange, jemanden zu lieben, wenn ich erst darauf warte, dass mich jemand schützt, bevor ich andere Menschen schütze, dann stimmt schon an der Definition Christsein etwas nicht. Denn Christen geben sich anderen Menschen hin. Warum? Weil sich vor 2000 Jahren jemand für sie hingegeben hat am Kreuz auf Golgatha. Und dessen Namen haben wir so wunderbar im letzten Lied besungen. Es war Jesus Christus. Was hat Keisha getan? Was hat dieses tapfere junge Mädchen getan? Sie ist über die Straße gelaufen, um einen anderen Menschen zu schützen, der ihr wahrscheinlich Böses gewünscht hätte. Und genau so ist man ein Nächster und zeigt die Liebe von Jesus. Denn die Liebe braucht keinen Grund. Die Liebe braucht keinen Grund. Anderen Menschen Liebe zu erweisen, braucht keinen Grund. Und sie sagt, es sind nicht die großen Dinge, die man tun muss. Manchmal kann das Größte, was man sein kann, einfach freundlich zu sein. Es kann schon ein Augenkontakt oder ein Lächeln sein. Das muss keine große, monumentale Tat sein. Was dann? Es ist einfach, an anderen Menschen seine Liebe zu zeigen. Es bedeutet Anstand, Ehre, Respekt, Rücksichtnahme zu zeigen, einen anderen Menschen so zu behandeln, wie man selbst behandeln werden möchte. Und jetzt kommen wir zum dritten und zum letzten Punkt, Gottes Liebe widerspiegeln. Was ist Rassismus? Rassismus ist nicht nur die Präsenz von Hass, sondern auch die Abwesenheit von Liebe. Es ist nicht nur das Vorhandensein von Hass, ich hasse dich, es ist auch das Fehlen von, ich akzeptiere dich, ich umarme dich. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, ich liebe dich. Es ist nicht nur die Anwesenheit von Hass, es ist die Abwesenheit von Liebe, die Abwesenheit von Berührung, die Abwesenheit von Umarmung, die Abwesenheit zu sagen, du bist willkommen in Christus, sind wir eins. Wie soll die Welt nochmal erfahren, dass wir Nachfolger Jesu sind? An unserer perfekten Theologie? Nein. An unserem Kirchenbesuch? Nein. An unseren Spenden? Nein. Daran, dass wir alle getauft sind? Nein. Sondern die Welt soll daran erkennen, dass wir Nachfolger Jesu sind, in der Art, wie wir einander lieben, in der Art, wie wir einander miteinander umgehen. Nicht, wenn wir die lieben, die so aussehen, wie wir sind, die dort geboren wurden, wo wir geboren wurden, die die gleiche Hautfarbe haben, sondern wenn wir unseren Nächsten lieben. Wer ist unser Nächster? Die Person neben dir. Schau dich mal um. Die Person vor dir, die Person neben dir. So, hallo, grüß dich, mein Nächster. Und wie liebt man? Man liebt ihn so, wie man selbst geliebt wurde. Und wie wurde man von Christus geliebt? Während ich sündigte, starb Jesus für mich. Und was tue ich? Ich spiegel diese Art von Liebe anderen Menschen wieder, indem ich ihnen begegne. Und es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe du hast, woher du kommst, welchen Hintergrund du hast. Du bist hier in der Familie Gottes willkommen. Rassismus ist nicht nur das Vorhandensein von Hass, sondern auch das Fehlen von Liebe. Und was tun wir? Wir tun das, was Kisha getan hat. Wir tun das, was der barmherzige Samariter getan hat. Wir gehen auf die andere Straßenseite, lassen uns von der Not von Menschen bewegen und helfen. Mir gefällt, was Paulus in Galater 3, 28 sagt. Es gab damals so viele rassistische Spannungen, die sich nur darum drehten, wer eigentlich wirklich jetzt Christ ist und wer nicht. Und Paulus sagt dies, er sagte, es gibt weder Juden noch Nicht-Juden, weder Sklaven noch Freier, es gibt weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle was? Er sagt, ihr seid alle eins in Christus, ihr seid alle eins in Christus. Und das müssen wir uns klar machen, dass Gott Asiaten, Afroamerikaner, Europäer, Lateinamerikaner, irgendwelche Amerikaner einwendet, die irgendwelche Haustiere von anderen Leuten essen. Gott liebt Kubaner und Honduraner, Nigerianer, Jamaikaner, Koreaner, Malaysier, Kanadier, Iraner, Kroaten und sogar VfB-Fans. Und wenn wir in den Himmel kommen, werden wir alle dort vertreten sein. Ich möchte schließen eigentlich mit Offenbarung 7, 9 bis 10. Und dort hat Johannes, der Apostel, diese Offenbarung. Er sagt, er sah den Himmel und sagte, vor mir war eine große Menschenmenge, die niemand zählen konnte. Woher waren sie? Sie kamen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen und standen vor dem Thron und vor dem Lamm und schrien mit lauter Stimme, die Rettung gehört unserem Gott. Wem gehört sie? Die Rettung gehört unserem Gott, nicht meinem Gott, sondern unserem Gott. Der Lateinamerikaner, der Afroamerikaner, der Leute, die anders sind, unserem Gott. Wisst ihr, wenn wir sowieso die Ewigkeit zusammen verbringen werden, dann können wir doch hier schon gleich mit den Leuten essen, oder? Können sie einladen, können auf sie zugehen und mit ihnen Gemeinschaft haben. Nochmal, Rassismus ist keine Frage der Hautfarbe, sondern eine Frage der Sünde. Es ist inakzeptabel für Gott und es muss inakzeptabel für uns sein und für eine Kirchengemeinde, wenn sie andere Leute ausschließt über das, was sie über andere denkt, was sie über andere sagt und wie sich andere Menschen gegenüber verhalten. Und so sagt es so wunderbar Paulus in Römer 10, Vers 13, der letzte Vers. Was sagt er? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Es spielt keine Rolle, wie du aussiehst. Es spielt keine Rolle, was du in der Vergangenheit getan hast. Egal, wer du bist, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir sollen den Herrn, unseren Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Und der Grund dafür ist sehr, sehr einfach, weil Christus uns geliebt hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Und was machen wir? Wir lieben unsere Nächsten wie uns selbst. Und ich glaube, dass jeder Einzelne von uns Teil dieser Lösung sein kann, weil wir durch die Liebe Gottes so verändert wurden, dass wir eigentlich nur eins tun können, einander lieben. Amen. Viola, würdest du vielleicht noch ein bisschen einen Hintergrundteppich legen mit Klavier? Und ich möchte uns jetzt einfach noch eine kurze Zeit nehmen, die Zeit, die ich mir persönlich in der Predigtvorbereitung auch genommen habe. Da gehst du ein bisschen Gedanken mit den Gedanken schwanger. Und mir ist, wie ich vorher gesagt habe, auch bewusst geworden, dass ich mit Vorurteilen gegenüber Menschen herumlaufe. Und die Vorurteile beruhen eigentlich nicht auf wirklichen Tatsachen, sondern weil Menschen einfach anders sind, denke ich, die sind blöd. Ihr kennt das vielleicht irgendwoher. Wenn nicht, ist das nur mein einziges Problem, das ich habe. Und ich benutze euch so ein bisschen, um Seelsorge zu machen für mich persönlich. Aber wenn es dir auch so geht, dass du vielleicht Vorurteile gegenüber gewissen Personen hast, gewissen Personen, die vielleicht anders aussehen, die eine andere Hautfarbe haben, die vielleicht anders sind, vielleicht gewissen Personen, die hier heute Morgen hier sind, dann lass uns doch ein bisschen die Zeit nehmen, ein paar Minuten, wo wir es einfach reflektieren können für uns, okay, wo habe ich Vorurteile gegenüber Menschen? Und vielleicht einfach Jesus bitten, dass er uns sie zeigt durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir so Personen vor Augen haben, dass wir ihn auch bitten, dass er uns vergibt. Dass wir das zu Jesus bringen und sagen, Jesus, vergib mir bitte, dass ich so viele Vorurteile gewissen Personen habe. Und diese Vorurteile halten mich total ab, mit ihm Beziehungen zu bauen, auf sie zuzugehen und Nächster zu sein. Wollen wir das tun? Einfach uns ein paar Minuten Zeit nehmen, uns zu überlegen, wo habe ich Vorurteile? Aber gleichzeitig auch Jesus zu fragen, wer kann mein Nächster sein? Mit wem kann ich Beziehungen bauen? Für wen kann ich beten? Wem möchtest du mir das Herz geben? Machen wir das? Lasst uns 2-3 Minuten kurz in der Stille, während Viola noch spielt, einfach diese Fragen stellen.